Meine Predigt heute Morgen hat den Titel »Er ist nicht hier«. Und ich lese uns als Anfangstext aus Matthäus 28 die bekannten Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, ging Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche. Und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein von dem Grab beiseite gewälzt und setzte sich mitten drauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grabe weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Die Kreuzigung lag gerade hinter ihnen. Jesus, der mit ihnen unterwegs war, der mehr wurde als ein Freund, der ihre ganze Hoffnung wurde, war am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt worden. Was ging wohl in Maria und Maria von Magdala vor, als sie früh am Morgen zum Grab aufbrachen? Was haben sie wohl gedacht? Dachten sie, ja, das ist jetzt der Ort, wo wir demnächst öfters hingehen können, um uns zu erinnern, an unseren Jesus, der mal mit uns war. Aber dann, wenn wir an dem Grab sind und uns erinnern, müssen wir alleine wieder weggehen. Das Grab, der Ort der letzten Ruhe, das Grab, wo vielleicht nicht nur Erinnerungen, sondern auch Wehmut hochkommt. Eine Ruhestätte, ein Ort, wo man für immer Abschied nimmt. Na, so kennen wir das ja, wenn wir so zum Friedhof gehen müssen, weil Bekannte, Freunde, Familienmitglieder gestorben sind. Ein Ort des Abschieds. Danach ist Schluss. Dann lebt die Person, die wir vielleicht ganz nah kannten, nur noch in unseren Gedanken weiter, in unseren Erinnerungen. Aber von da ab müssen wir alleine weitergehen, ohne diese Person, die jetzt im Grab liegt. Und sicherlich hatten auch die beiden Marias dieses Empfinden. Okay, aber zumindest blieb ihnen ja noch dieses Grab, wo sie sich erinnern konnten. Und dann kommen sie dorthin. Und das Verrückte geschieht. Das Grab ist leer und der Engel sagt ihnen, er ist nicht hier. Und in Offenbarung 1, Vers 18 sagt Jesus selbst von sich, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Der Heiland, der Versöhner, der Tröster, unser Wegweiser und auch unser Mahner. Er wird uns Ostern vorgestellt und er ist bei uns bis ans Ende der Welt. Denn er hat sich freiwillig dem Tod ausgesetzt. Es war nicht so, dass der Tod ihn übermannt hat, so wie er uns irgendwann mal übermannen wird, sondern er hat sich entschieden, sein Leben für sie und für mich, für dich und für mich hinzugeben. Er hat sich ausgeliefert in den Tod, weil er wollte, dass wir errettet werden, dass der Tod uns auch nicht mehr festhalten kann. Der Tod kann ihn nicht festhalten, und das ist die gute Botschaft an uns, und auch uns nicht mehr festhalten. Und der Berner Theologe Walter Rütti sagte dazu: Was ist dann, wenn Jesus auferstanden ist, noch zu fürchten? Oder mit anderen Worten: Für die Sterben Gewinn ist, wovor sollten die sich noch fürchten? Das war mal für mich ein Satz, der ist mir so richtig reingegangen. Für die Sterben Gewinn ist. Sterben als Gewinn, ihr Lieben. Früher hatte ich tierische Angst vor dem Tod. Manchmal auch noch heute, muss ich schon gestehen. Ne? Manchmal überkommen mich so Gedanken, oh, was ist denn dann und wie wird diese Zeit werden? Aber eigentlich habe ich diese Angst vor dem Tod mit meiner Wiedergeburt überwunden. Und als dieser Satz mal so in mein Herzen fiel, für die Sterben Gewinn ist, wovor sollten die sich fürchten? Denkt mal darüber nach. So viele Dinge, wovor wir uns so fürchten. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr dafür. Denn selbst der Tod hat seinen Schrecken verloren, hat seinen Stachel, seine Furcht verloren. Wie wunderbar. Oder der dänische Philosoph Søren Kierkegaard schrieb: Es kann alles nochmal gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Das ist die kraftvolle Botschaft von Ostern. Und die hat nichts mit diesem netten Bild vom Osterhäschen zu tun und den Eierchen. Ja klar, die sollen irgendwie Leben symbolisieren. Aber das hat nichts mit unserem Ostern zu tun, mit der Kraft der Auferstehung. Oder viele sagen ja auch, ach, die Natur, die zeigt uns jetzt Ostern, ne? Die Blüten, die erblühen. Und aus dem scheinbar Toten erwächst wieder Leben. Aber der große Unterschied ist, die Natur ist nur scheinbar tot. Sie ist nicht wirklich tot. Sie hat ihren Winterschlaf eingelegt. Aber Jesus ist für uns tatsächlich gestorben. Er ist für uns in den Tod gegangen und er ist auferstanden. Und jetzt müssten wir eigentlich alle rufen, Halleluja! Ja, er ist auferstanden. Unsere Hoffnung lebt. Die Osterwahrheit ist keine andere als die, dass am Karfreitag der Getötete vom Tode auferstanden ist, den Tod überwunden hat und was uns zeitlich und ewig von Gott zu trennen vermag, nämlich Sünde und Schuld, hat er hinweggenommen. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das ist die großartige Botschaft der Hoffnung der Menschheit. Er ist nicht hier, das meint, er ist nicht im Grab, er ist nicht tot, er ist auferstanden. Das bringt Hoffnung in Hoffnungslosigkeit, wo vertraute Dinge zerbrechen und wir nicht mehr glauben können, dass die sich vielleicht von alleine wieder einrenken würden. Das war bei mir so als Jugendlicher oft, wenn so Katastrophen über meinem Leben eingebrochen sind und ich in so tiefe Traurigkeit gefallen bin. Ich hatte da keine Hoffnung. Die einzige, weil ich kannte Jesus noch nicht. Die einzige Hoffnung, die ich hatte, war, naja, irgendwann wird das alles schon wieder besser werden. Aber eigentlich ist dieses Irgendwann, dass es einfach so mal wieder besser wird, ein ganz, ganz schwacher Trost. Aber wir haben eine Hoffnung, ein Erlöser, der nicht durch Grenzen begrenzt ist, dessen Liebe nie aufhört, sagt es im 1. Korinther 13. Seine Liebe hört niemals auf. Und Römer 4, Vers 18 sagt, da wo es nichts zu hoffen gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker, wo es nichts mehr zu hoffen gab. Ich weiß nicht, wie das in Ihrem Leben ist. ob da die Hoffnung an einigen Punkten in ihrem Leben wie tot ist, gestorben ist. Aber die gute Nachricht ist, da wo es nichts mehr zu hoffen gab, da ist er unsere Hoffnung, der lebendige Gott. Diese Botschaft der Hoffnung besagt, dass uns weder Sünde noch Tod von Gott dem Vater trennen können. Wir sind und wir bleiben trotzdem in seiner Hand und unter seinem Schutz. Das ist eine wunderbare Botschaft. Wie tragisch dagegen die Annahme von Pilatus und den Grabwächtern. Die Grabwächter, die sollten ja aufpassen, dass die Jünger oder andere nicht das Grab plündern, dass sie nicht Jesus da rausnehmen und hinterher sagen, dass er auferstanden war. Sie sollten dafür sorgen, dass die Sache so bleibt, wie es beschlossen war, wie es durchgeführt worden war. Er ist tot. Und sie widersprachen diesem, er ist nicht hier, und pochten darauf, doch er ist hier. Er ist im Grab und da kommt er nicht mehr raus. Der hat nichts mehr zu sagen. Der Kerl ist Geschichte. Ihr mögt euch vielleicht an ihn erinnern, aber er kann nicht mehr in unser Tagesgeschäft eingreifen. Der stört uns nicht mehr. Und ihr Lieben, das kann auch uns geschehen in so alltäglichen Lebensumständen, dass wir manchmal denken, ist er tot? Ist er noch im Grab? Und dann ist es so, als wenn wir diesen riesen Grabstein, den der Engel hinweggenommen hat, wieder vors Grab rollen. Und so ein Stein könnte zum Beispiel Zweifel sein. Zweifel an seiner Güte. Zweifel, dass er mich kennt und meine Not kennt. Zweifel, dass er in meinen alltäglichen Dingen bei mir ist, wo ich mich oft alleine fühle, wo auch meine Hoffnung auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Zweifel, weil mir das Leben wehgetan hat, weil die Liebsten, die ich hatte, gegangen sind, entweder mich verlassen haben oder gestorben sind. So viele Dinge im Leben können den Stein des Zweifels wieder vor das Grab wälzen und uns so fühlen lassen, als wenn er wieder tot wäre oder immer noch tot wäre. Ein anderer Stein, der zweite, könnte vielleicht Selbstzufriedenheit sein. Ich komme ganz gut klar im Leben. Ich sorge schon dafür, dass es mir gut geht. Ich arbeite hart. Ich nehme mein Glück selbst in die Hand. Und naja, dieser Christus, der soll mich auch bei meiner Selbstverwirklichung nicht stören. Manche erleben Jesus so als störende Person, der so sich einmischen will in mein Leben, was ich mir doch so vorgestellt habe, wie es ablaufen sollte. Meine Karriere, meine familiären Dinge, Finanzen und. Und da möchten wir nicht, dass Christus dort hineinspricht und uns aus unserer Selbstzufriedenheit erweckt oder dort hineinstört. Ein dritter Stein könnte unsere selbstgemachte, selbsterwählte Frömmigkeit sein, so wie wir Glauben verstehen. Persönlich oder als FEG, wir haben da so unsere Vorstellungen, wie Gott zu handeln hat und wie er nicht zu handeln hat. Was heute noch möglich ist und was Vergangenheit ist und heute nicht mehr möglich ist. Und wir begrenzen oft unseren Gott in unsere persönlichen kleinen Erfahrungen oder Nichterfahrungen. Ja? Viele Dinge, die wir nicht mehr erleben, vielleicht mal gehofft haben, er würde doch handeln aufgrund unseres Gebetes. Vielleicht mal erhofft haben, dass er doch eingreifen möge und unsere Kinder zum Glauben führt oder jemanden aus Drogensucht befreit oder jemand aus Krankheit herausholt. aber wir haben es nicht erlebt. Und so sagt uns unsere Frömmigkeit, so ist Jesus nicht mehr. Und wir begrenzen Jesus und trauen ihm nicht zu, dass er heute noch genau so handelt, wie er auch früher gehandelt hat. Dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert, er ist nicht schwächer geworden. Im Gegenteil, er ist wieder beim Vater. Und alle Macht ist in seiner Hand und er hat seinen Heiligen Geist gegeben, seine Kraft, die durch uns und in uns wirken möchte. Und so kann es passieren, dass über unseren Frömmigkeitslevel hinaus Jesus gar nicht mehr zu uns reden kann und auch da aufs Neue tot ist. Aber nun bricht Ostern an. Und die Grabwächter erwischt es wie im Sturm. Und kannst du mal das Bild jetzt einblenden? Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Das ist jetzt ein Bild von Matthias Grünewald. Das ist dieser Isenheimer Altar, ein kleiner Ausschnitt daraus. Und der besagt auf wunderbare Art und Weise, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, wie die Grabwächter dort wie tot liegen. Die Herrlichkeit Gottes hat sie so erwischt wie ein Blitz und sie fallen zu Boden wie tot. Was ließ sie wohl so erschrecken? Vielleicht, dass sich ihre Tatsachen, er lebt nicht mehr, er ist tot, dass die sich als Lüge herausstellten. Und damit konnten sie ihr egoistisches Leben, so wie sie sich das vorgestellt haben, er ist tot, nicht weiterleben. Sie meinten, Jesus gehörte der Vergangenheit an, der sich nicht mehr in ihr Leben einmischen konnte. Und nun müssen sie erkennen, dass sie untauglich sind, den Heiland der Menschen, den Auferstandenen in seinem Grab festzuhalten. Sie schafften das nicht. Nicht er ist in ihrer Hand, sondern sie sind in seiner Hand. Und wenn sie das nicht anerkennen, sind sie ab heute Gestalten der Vergangenheit. Sie sind tot. Unser Herr lebt. Kannst das wieder wegmachen? Schauen wir uns nun die menschliche Reaktion an von denen, die ihn nachfolgten, die ihn liebten. Auch sie denken zuerst, es geht jetzt darum, das Grab zu pflegen, einen Ort zu haben der Erinnerung. Aber als sie entdecken, dass das Grab leer ist, können sie davon ausgehen, dass er lebt. Und die anfänglichen Zweifel, die dann noch da sind, die werden durch diese Worte zunichte gemacht, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, er lebt. Das unterscheidet sie von den Grabwächtern, denn die müssen sich fürchten. Die haben allen Grund zu fürchten. Die beiden Marias brauchen sich nicht mehr zu fürchten, denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und so geht es auch mit diesen Steinen des Zweifels, wo wir vielleicht unseren Jesus wieder begraben haben. Er lebt und er hilft uns noch heute. Ja, zuweilen ganz anders, als wir uns das so vorstellen. Aber er hilft, er heilt, er versöhnt, er stellt wieder her. Er schenkt uns seinen Frieden. Und durch ihn sind wir gerecht. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und noch kein so großer Zweifel hindert ihn daran, uns nahe zu sein. Unser Zweifel mag größer sein als der Grabstein, aber es hindert ihn nicht daran, dir, mir nahe zu sein. Auch ist er nicht unter diesem Stein der Selbstzufriedenheit begraben. Er durchbricht die Grenzen, die wir ihm gegeben haben. Er lebt Er stört vielleicht manchmal unsere falsche Ruhe, dass wir das schon so alles im Griff haben, dass wir das so alles hinkriegen, dass wir ihn nicht brauchen. Und Gott sei Dank stört er uns da drin und führt uns immer wieder in Situationen, wo wir merken, wir können uns nicht erlösen. Wir sind nicht unser eigener Herr. Wir brauchen unseren Heiland, wir brauchen unseren Retter. Und genau dasselbe auch mit dem dritten Stein, der eigenen Frömmigkeit. Ja, wir haben vielleicht unsere Frömmigkeit lieb gewonnen. Das ist so das Alltägliche, was uns begleitet. Aber er ist nicht in unserer persönlichen Frömmigkeit. Er lebt und redet heute zu uns und rüttelt uns heute wach und öffnet uns heute die Augen für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Für die Menschen, die Trost brauchen, für die Menschen, die einsam sind. Und genauso wie der Engel zu Maria und Maria Magdala sagte, gehet hin zu den Jüngern und erzählt ihnen die Botschaft, erzählt ihm, dass er lebt. Genauso sagt er auch zu uns, gehet hin. Stärkt eure Geschwister, die mutlos geworden sind. Stärkt die Geschwister, die keine Hoffnung mehr haben, die verzweifelt sind. Und darüber hinaus geht los und verkündet dieser verlorenen Welt, dass da eine Hoffnung ist. Dass der Jesus nicht unter den Toten zu finden ist. Er ist auferstanden und er lebt. Er ist hier, er ist auferstanden. Das ist die frohe Botschaft und sie macht uns Beine, den anderen mitzuteilen, dass auch ihr Leben sich in Freude verwandelt. Beeilt euch, geht zu den Jüngern und sagt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und der Dichter Novalis sagt, für mich ein bisschen sperrig, aber ich lese es mal vor, ich sag es jedem, dass er lebt. Ich sag es jedem, jeder sagt es seinen Freunden gleich, dass bald an allen Orten tagt das neue Himmelreich. Diese Osterbotschaft, dass er lebt, ist nichts, was wir für uns behalten sollten. Wir sollten es jedem sagen, unseren Freunden sagen, unseren Nachbarn sagen, unseren Arbeitskollegen sagen, den Menschen um uns herum, wo wir wissen, dass sie ein tragisches Leben haben. Und wie ihr das sagt, das ist ganz unterschiedlich. Das könnt ihr durch eurem Leben sagen, durch die Barmherzigkeit und Hilfe, durch eure Freundlichkeit, durch Wort und Tat. Aber das ist die Botschaft von Ostern. Sagt es weiter, dass Jesus lebt. An allen Orten tagt das neue Himmelreich. Amen. Ich bete mit uns. Was für eine Botschaft, Herr Jesus. Du lebst und du bist hier. Und du weißt das ja, wie wir in unserem Alltag oft denken, dass du nicht da bist, dass wir alleine zurechtkommen müssen. Aber Herr, ganz tief in unserem Herzen sind wir eigentlich gewiss, dass du uns nahe bist, dass du da bist. Herr, und lass diese Osterbotschaft ganz tief verwurzelt sein in unserem Herzen, dass diese Wahrheit nie mehr verschwindet, sondern dass sie reift und wächst und gute Früchte hervorbringt. Früchte des Lebens, wo nicht nur wir Freude dran haben, sondern wo auch die Menschen um uns herum diese Früchte in uns entdecken, deine Frucht in uns entdecken und Hoffnung bekommen und Glauben entdecken. Herr, du bist die Hoffnung der Hoffnungslosen. Du warst am Anfang, du bist heute und du wirst in Ewigkeit sein. Und wir sind deine Kinder. Dafür danken wir dir. Amen.